Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Es ist mitten in der Nacht. Das können wir, glaube ich, so sagen. 23.40 Uhr, es ist Sonntagabend. Und ich bin mal wieder einer der allerletzten hier bei DAZN. Das Finale der European Darts Championship ist soeben zu Ende gegangen. Wir haben einen Sieg von Voltitrop Cross erlebt im Finale gegen Michael van Gerwen. Darüber müssen wir unbedingt reden. Und ich sehe Shorty bunt und in Farbe und er lächelt und er sieht so wahnsinnig gut aus. Ist es gerade wegen der späten Stunde, nachts sind die Katzen ja alle grau, ne?
Shorty, ja, ganz dich. Genau. Hallo. Und wunderbar kann ich mich da einreihen und gehe da so richtig schön in der Masse unter. Sonst bin ich ja eher ungewöhnlich, aber nachts bin ich doch sehr gewöhnlich.
Es ist der 19. Oktober, Ladies and Gentlemen. Es ist natürlich der Dienstag, es ist der Game-On-Tag. Und wir feiern ein kleines Jubiläum. Es ist Folge Nummer 80 von Game-On, dem DAZN Darts Podcast, mit freundlichster Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer.
Ja, grandios. Wie lange schon, oder? Wie lange die uns schon?
Wie lange schon?
Hey, ja. Hey, das ist echt cool. Fühlt sich gut an.
Hast du die Session heute Abend erlebt? Hast du den Tag erlebt, diesen finalen Tag der European Darts Championship?
Ich habe es mir so bestmöglich gegeben, sozusagen, wie es so kam. Und ich habe auch den Endspurt gesehen. Und das Einzige, was ich nicht gesehen habe in Gänze, war das knappe Spiel von Espinel, was er 10-9, glaube ich, dann am Ende ausgegangen ist.
Das war das Halbfinale von Michael van Gerwen gegen Espinel, das van Gerwen mit 11-10 gewinnt.
11-10, richtig. Ja.
Und in dem van Gerwen im Decider 280er wirft, der führt 7-1.
Ja, das auch noch. Ja, richtig, stimmt.
Du, lass uns, wo fangen wir an? Fangen wir mit dem Finale an oder sollen wir, ich würde sagen, lass uns mit dem Finale ruhig mal anfangen, oder?
Ja,
das irgendwie ein eigenartiges Finale war, weil das spielerisch überhaupt nicht in diesen ganzen Tag passt. Der Tag war überragend. Also das war wirklich, was wir am Nachmittag gesehen haben, gerade bei Price gegen van Gerwen und auch davor bei Espinel gegen Noppert, war allererste Sahne. Und dann haben wir ein Finale erlebt, in dem beide sehr müde wirkten, gerade van Gerwen, dem ging, glaube ich, die Kraft aus. Hast du auch den Eindruck?
Ja, da war wirklich irgendwie der Ofen aus, also rein körperlich. Also er war da, wo er hin wollte, er war in dem Finale, die Chance hat er sich erarbeitet, er spielt, ist stabil geblieben, hat auch diese 7-1 Führung, die ihm da fast um die Ohren flog, dann doch zu einem Sieg verwandelt mit diesen von dir angesagten Back-to-Back-180s im Decider, was einfach was für ein Statement. Das war so, ich will da rein in das Finale. Das hat wirklich gekracht. Aber dann war wirklich, die Energie war nicht mehr da und die Gewöhnung daran hat er gehabt, hat er jetzt aber nicht mehr, hat man gesehen. Am Ende ging ihm einfach die Puste aus.
Ja. Van Gerwen, wie man das von ihm kennt, für den gibt es ja nur den Turniersieg. Er sagt auch, diese Trophäe, diese Runner-Up-Trophäe, was soll ich damit? Die will ich nicht haben, ich will die große Trophäe, ich will den großen Pott haben, auch die Erfolge jetzt vom Nachtrag bringt mir alles nichts, das ist alles nichts mehr wert, weil ich jetzt dieses Finale verloren habe. Es waren 11-8 am Ende für Rob Cross und van Gerwen vor allem mit riesen Problemen auf Doppel, hat nur eine 22% Doppelquote, wirft 27 Darts am Doppel vorbei. Das kannst du dir halt in einem Finale einfach mal nicht leisten. Du und Rob Cross, auch er den Tränen sehr, sehr nah im Interview. Man merkt immer wieder, die Jungs, die dann auch lange keinen Erfolg hatten, die darum kämpfen, in der Weltspitze zu bleiben, was die für einen Druck verspüren, oder?
Ganz genau. Und da hast du ja auch noch die traurige Nachricht dann da erzählt mit seiner Mutter und alle Wellen. Wir wissen alle, wie kopfgesteuert der Rob Cross ist. Das war kurz vor der WM letzten Jahres, wo das mit seinem Vater war. Da kam er dann auch nicht aus der Schuhe. Hier hat er das ins Finale geschafft.
Und lass mich kurz unterbrechen, Shorty. Das war Joe Cullen mit der Mutter, nicht Rob Cross.
Ah,
nicht, dass wir irgendwas Falsches streuen. Ja.
Stimmt, da hast du völlig recht. Also von daher ist er in dieses Finale gekommen, aber er hat auch einfach gnadenlos die frühe Führung übernommen und innebehalten. Er hat da kein Federlesen gemacht und nicht darauf gehofft, dass er irgendwie über die Ziellinie rutscht, sondern war sich sicher, dass ihn gewinne ich, weil er auch gesehen hat. Schon nach diesem ersten 5 Legs, als er runterging, hat er das alles an die Seite geschoben, sagt er, ja, ich sehe schon, van Gerwen wirkt platt, van Gerwen wirkt erschöpft und alle Wellen. Und das will ich lieber an die Seite schieben, nicht in meinen Kopf lassen, weil sonst verlasse ich mich da drauf, dass er eh kaputt ist und dann mache ich Fehler. Und das hat er gleich von Anfang an erkannt und hat es weggeschoben, hat es auch geschafft, es wegzuschieben und hat dann seine Chancen genutzt und diese Lücke gerissen und halten können. Und das war sehr überraschend für mich, muss ich sagen. Dass also dieser Tag heute von Rob Cross hat ihm sehr, sehr gut getan und hat auch wieder das Bild von ihm so ein bisschen gerade gerückt, dass er so keinen Weg findet, sich gegen diese Abrutscherei in der Rangliste zu wehren. Das hat er jetzt klargestellt, dass er da schon bemüht ist, dass er doch schon da bleiben möchte, wo er eigentlich ist und nicht noch tiefer fallen und auch jetzt so langsam mit dem Tempo klarkommt, was jetzt gefordert ist, weil sie haben diese Turniere zusammengefegt, sie sind kürzer. Ihr habt ja auch gerade noch mit den Gedanken, du und René jongliert, wie wäre das vielleicht im Finale an einem Montag dann zu spielen, weil frische Energie, Bock drauf, das kracht, das ist bestimmt auch ein tolles Produkt, aber ja, wir müssen jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen die Realismus-Schiene anpacken, die Jungs, was sie jetzt für ein Endprogramm haben, da ist nicht mehr viel mit, wir machen nochmal einen Tag länger oder zwei Tage, ne? Das ist auch logistisch jetzt sicherlich noch der ein oder andere Albtraum zu bewältigen, also von daher in dieses Finale gekommen zu sein, das war schon grandios, da überhaupt durchgekommen zu sein, weil das war einfach tolle Spiele, tolle Halbfinals, beide waren klasse. Und am Ende war es im Finale ein Sieg des Willens und da wollte Rob Cross endlich seine Durchstrecke auch beenden, also da war er im Willen stärker.
Ja, 13. Turniersieg für ihn bei der PDC, der 5. TV-Titel, sein 4. Major-Sieg. Rob Cross, der jetzt die European Darts Championship zum zweiten Mal gewinnen kann, er ist ein ziemlich überraschender Sieger. Also ich hätte vor diesem Turnier nicht auf Rob Cross gesetzt, vor allem, weil das ja anfangs die Geschichte war, verliert er sein Auftaktmatch, ist er die 24 der Welt. Verliert er das Achtelfinale, ist er die 22 der Welt. Der hatte immer wieder unglaublichen Druck und er wird jetzt nächste Woche einfach die Nummer 11 der Welt sein. Der hält letztlich seine Weltranglistenposition, weil er es geschafft hat, diese 120.000 Pfund zu verteidigen. Und ja, das ist natürlich wirklich mental ein enormer Druck, gerade jetzt in dieser Phase, in der wir sind, da willst du nicht aus dem Top 16 rausrutschen, da willst du vorne mit dabei sein, um auch ne, die Sicherheit zu haben, ich kann wirklich alles spielen. Also von daher, auch wenn das ja ein großer Name ist und wir sagen, es ist ein Weltmeister und der hat das World Matchplay gewonnen, das ist eine echte Überraschung, dass Rob Cross dieses Turnier gewinnt.
Ja, absolut. Und diese Durchstrecke hat er gerade rechtzeitig beendet, gerade weil jetzt, wie gesagt, in dieser ganz, ganz kurzen Zeit die Weltrangliste so durcheinander gerüttelt werden kann. Er alleine hat jetzt schon in 3 Tagen aufeinander sich gegen jede Niederlage gestemmt, die ihn da aus der ersten 16 rauskatapultiert. Aber das gelingt ja bei weitem nicht jedem. Ja, wir haben ja noch gar nicht so richtig alles zusammenfegen können, was jetzt nach der EDC da wieder rumgewirbelt wurde. Menzo hat sich toll verkauft, ist da mit dem Druck umgegangen, wo Joe Cullen dann aber wieder stärker war, kaltschnäuzig. Also wir hatten viele Randerscheinungen auch gehabt und jetzt haben wir endlich mal wieder einen erstarkten Rob Cross, der genau rechtzeitig in die Spur kommt, wo jetzt Grand Slam und Players Championships, World Series Finals aufeinander krachen, die nächsten Highlights und er geht jetzt mit einem sehr guten Gefühl die nächsten Schritte an, weil wir haben ja gesehen, seine Formkurve zeigt eigentlich nach oben seit mehreren Monaten.
Ja, sie zeigt nach oben, er hat irgendwie nie bislang die Konstanz gehabt, immer wieder mal gute Matches gespielt, aber ihm fehlte bislang die Konstanz und irgendwie hat er das zumindest hinbekommen, auch wenn das Finale jetzt nicht das große Match war, er hat das Ding am Ende gewonnen. Ich habe ihn irgendwie immer so empfunden, als wenn der in diesen Partien, auch gerade heute im Viertelfinale gegen De Souza oder auch dann gegen Joe Cullen war es ja ein anderes Match im Halbfinale, der war irgendwie nie zufrieden mit sich. Ich habe irgendwie gedacht, Junge, beruhig dich mal, du führst doch, ist doch alles in Ordnung, relax mal ein bisschen. Das konnte er gerade irgendwie nicht, ne? Vielleicht einfach so auch mit diesem Druck, ich will, ich weiß, ich muss besser sein und will endlich auch das Ergebnis haben.
Es ist ja auch so ein gewisser Grad an Druck, den du vielleicht brauchst, um wieder in diese letzten Killer-Instinkt-Momente reinzukommen, um wirklich auch dann diesen Finisher-Moment zu leben. Und Rob Cross hat sich jetzt monatelang irgendwie selbst in Frage stellen lassen müssen von vielen Leuten, wo er es nicht gewohnt war. Wo er sich vielleicht auch mal hinterfragt hat, was genau hält mich hier eigentlich auf? Wieso bin ich so im freien Fall? Alle anderen gehen ja mittlerweile auch mit der Situation um. Ich bin doch eigentlich schon wieder besser drauf. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wieso habe ich eigentlich kein Losglück? Wieso habe ich immer Typen, die mich dann mit einer grandiosen Leistung aus dem Turnier schmeißen? All diese Dinge werden irgendwann mal offensiv durchgedacht sein und dann gehst du halt mit einem neuen Mindset ran und jetzt zeigt die Formkurve immer weiter nach oben und du kriegst ja das Spiel auch wieder beendet. So, und das ist natürlich die gute Aussicht für Rob Cross jetzt für das Endprogramm dieses Jahr, was noch lang und hart sein wird.
Ja. Rob Cross, vielleicht lassen wir mal so seinen entscheidenden Tag uns vor Augen führen. Also Viertelfinale gegen José de Sousa mit 10-5 gewonnen. Ja. De Sousa kriegt, wie ich finde, sein Spiel aktuell nicht mehr so zusammen, wie er es über lange Zeit geschafft hat in 2021. Da war er gerade in der ersten Jahreshälfte unfassbar gut, auch gerade auf der Pro Tour. Er hat das Scoring nicht und er hat auch jetzt im Interview erklärt, was mit seinen Augen ist. Der hat Diabetes und hat irgendwie einen Krankheitsschub erfahren und kann deshalb die Brille nicht mehr benutzen, hat aber noch keine neue Brille anfertigen lassen, das will er zu Hause machen, spielt deshalb ohne Brille. Das kann dich vielleicht ja auch verunsichern. Und das kannst du mir als jetzt als Brillenträger vielleicht besser sagen.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du es nicht ganz genau siehst. Also du diese Brillengeschichte gibt es ja zwei Charaktere. Ich bin überhaupt kein Kontaktlinsenmensch. Ich kann das nicht mit diesen Gefummel, mit den Dingern auf Augenlinse. Und meine Schwester kann das. Das ist kein Problem. Und viele empfinden die Brille dann als störend, weil du schwitzt, sie rutscht nach vorne, du siehst es nicht genau, du guckst gegen das Gestell etc. pp. Tausend verschiedene Sachen, wie man auch beim Mensur sieht, wie er sich immer wieder mit dem Daumen die Brille quasi nach hinten ins Gesicht gedrückt hat, weil die dann natürlich irgendwann als störend empfunden wird. Aber eigentlich ist es auch erstmal diese neue Situation mit, sehe ich nicht so ganz genau. Jetzt habe ich Diabetes und das kennen wir auch von Barney. Mal hat er gesagt, das sieht wie 3D aus, das ist alles so groß, dass mich das schon fast erschreckt. Und nächstes Mal hat er die Brille wieder gar nicht auf. Also das vergisst du aber auch nicht so schnell. Also das ist dann wohl nicht der Effekt, den sie alle sich gewünscht haben und dran gewöhnen. Also José de Sousa hat sich wohl nicht dann zurechtgemacht, sondern kämpft auch mit einer Diabetes-Erkrankung, ja, Katastrophe. Das ist immer für mich so ein Endlos-Fragezeichen. Dieses von jetzt auf gleich in diese Kraftlosigkeit verfallen, in diese Schocks da verfallen und so. Und das so schwer steuern zu können, weil, was man am Beispiel Raymond von Barneveld halt in den letzten Jahren deutlich gesehen hat, macht mir eher Sorgen für seine Zukunft, dass er da gegen andere Dämonen kämpft, die nichts mit dem Dartboard zu tun haben. Und das ist so schade. Also das Mindset stimmt vielleicht, es ist alles so, aber dein Körper lässt sich im Stich. Und das ist so ein anderer Schauplatz, wo er gerade mit beschäftigt ist, weil das kann er gerade überhaupt nicht gebrauchen, gerade wo wir von diesem Endprogramm dieses Jahres sprechen. Das ist dieses Viertelfinale hier und da, ist okay. Wird ihm für seine weitere Karriere sicherlich behilflich sein, weil er dann nicht mehr sofort jeden Berg erklimmen muss, den er vielleicht im ersten Jahr so im Vorbeigehen mitnimmt.
Ja. Cross spielt dann das Halbfinale gegen Joe Cullen und das war eine ganz verrückte Begegnung, weil Joe Cullen überhaupt nichts auf die Kette bekam. Hat der viele Fehler gemacht, hat der viele Darts in der 1, in der 5, in der 3 gehabt, das war wirklich verrückt. Der lag irgendwann mit 0-9 hinten, hat dann zwar noch irgendwie 3 Legs gewonnen, am Ende ein 11-3 Sieg, aber das war so eine Partie, in der mal gar nichts ging. Nachdem er im Viertelfinale Mensur Suljovic schlagen konnte mit einem 10-7, war auch schon so ein bisschen komisch, Cullen mit einem tollen Scoring, hat viele, viele Darts auf Doppel ausgelassen, dadurch kam Mensur irgendwie nochmal rein und hatte so ein paar Legs gewonnen, aber das Match konnte er dann nicht für sich entscheiden. Und dann würde ich gerne einen Schritt zurückgehen, Mensur im Achtelfinale ja mit dem Erfolg gegen Flo Hempel. Flo, der ja durch den Sieg über Peter Wright sich in diese zweite Runde gespielt hatte, Gaga verlor sein Auftaktmatch gleich gegen Damon Hatter, so war Hempel also der letzte Deutsche im Achtelfinale und spielt eine sehr emotionale Partie. Das war eine absolute Nervenschlacht. Das war, also, oder? Das war Wahnsinn. Von der Stimmung her auch in der Halle, in der Salzburg Arena, es ging die Post ab.
Das war Feuertaufe. Ja, das war absolut Feuertaufe für Flo Hempel. Das war genau das, was wir gesagt haben. Am Freitag konnte er gegen Peter Wright, am Donnerstag konnte er gegen Peter Wright erfolgreich sein, weil da das Publikum kein Faktor gespielt hat. Jetzt war das doppelt und dreifach so schwer gegen den vermeintlich auf dem Papier leichteren Gegner Mensur. Ja, der eben dann aber diesen unfassbaren Heimvorteil hat, den aber jeder andere Spieler auch hat. Wenn es ein Schotte in Schottland gegen einen Engländer spielt, gibt es genau dieselben Reaktionen. Dasselbe in Grün, in jedem bis jetzt vorgetragenen Ding. Das einzige Publikum, was ich als relativ neutral betrachtet habe, war das Dänische. Aber da haben wir auch lange keinen Mann mehr auf der Bühne gehabt, den sie quasi einseitig hätten anfeuern können oder zum Sieg peitschen können. Das war so mit eine coole Nummer. Aber ansonsten ist das eine ganz normale Nummer. Es ist einfach nicht, aber nicht ansatzweise vergleichbar mit Fußball, weil das eine ganz andere Fankultur ist. Also wir empfinden da das bisschen Boom, das bisschen Pfeifen, was da eben den Typen stören soll, alles wirklich störend. Beim Fußball gehört das mit dazu, das ist einfach nur Stimmung und laut. Das ist, ich finde, das ist nicht vergleichbar. Und
war es dir zu viel? Hast du es als unfair
empfunden? Ich gar nicht. Das war vollkommen normaler Kram, den du, Alter, aushalten musst. Und Florian hat das wunderbar ausgehalten, hat da seine eigenen Momente kreieren können, hat das mit dem Publikum auch mal interagiert. Also alles in Ordnung, hat das gut weggesteckt. Aber es war seine Feuertaufe und ich fand, er hat sie super bestanden, weil Menzo hatte eigentlich in dem Spiel den größeren Druck, da standzuhalten gegen die neue Kraft aus Deutschland, die noch keiner so richtig auf der Pfanne hatte. Was kann der Kerl, was kann der Kerl nicht? Dann spielt er dieses grandiose Spiel und Menzo will sein Publikum entertainen und ich hatte ihm danach dann auch geschrieben, so ein Heimspiel ist manchmal ganz schön schwierig, nicht wahr? Also das ist einfach ein Riesendruck, den du selber verspürst, weil du ja selber so unbedingt willst. Du willst, dass sie verzückt sind und dann hast du einen Gegner, der dir richtig Paroli bietet, den du richtig niederkämpfen musst und dann hätte ich da am liebsten dieses Interview, das würde ich mir immer wieder reinziehen wollen, was Menzo danach gegeben hat. Gott im Himmel, was hast du gedacht auf Tops? I say, please God, I'm a good person. I have to hit the doppel. And please, I'm a good person. Ich dachte, ich brech in Streifen. Was für eine kolossale Nummer. Aber das ist Menzo halt mit unbändigen Freude. Ja, vollkommen Latte. Du wusstest einfach, egal. Jeder hat ihn verstanden auf diesem Planeten. Jeder wusste, was er gesagt hat. Obwohl er selber wahrscheinlich nicht wusste, was er gesagt hat.
Einfach es haben klasse. Ihn Menschen verstanden, die weder Deutsch noch Englisch sprechen. Sie haben ihn verstanden. Ganz Mensur hat, gut, das war natürlich das Drama, hat erst den 8. Matchstart reingesetzt. Er trifft dann wahrscheinlich den Matchstart, der am allerschwierigsten war, hat also 40 Punkte Rest, hat dann die Matchstarts 6, 7, 8 sozusagen vor sich, wirft den ersten knapp drüber, du denkst schon, den kann er mit Sicherheit benutzen, wirft den zweiten so knapp daneben, der liegt plötzlich quer über der Doppel 20 und du hast eigentlich den Eindruck, jetzt ist es zugebaut und dann findet er irgendwie noch eine Lücke und kriegt tatsächlich diesen Dart in die Doppel 20 rein und damit war das Match vorbei, da Flo Hempel bei 54 Punkten Rest wartete und wir reden, Ladies and Gentlemen, vom Decider. Also hätte Mensur diesen letzten Dart nicht reinbekommen, wäre es, glaube ich, der Sieg für Flo Hempel gewesen. Der hätte auf der Doppel 18 alles klären können.
Und das zu Recht. Also das zu Recht. Er hat in diesem Spiel genau so seine Anteile gehabt wie Menzo. Da war kein Hin- und Hergeschenke oder große Luftlöcher, die sie gegenseitig sich irgendwie da angetan haben, dass er irgendeine Serie schießen konnte. Sie waren wirklich auf Augenhöhe unterwegs und das war eine Mentalschlacht ohne Ende gerade. Jeder hatte seine eigenen Druckmomente da, aber Florian Hempel hat sich da wirklich toll bewiesen und hat ein gutes Turnier abgeliefert. Also kann man einfach völlig mit konform gehen oder zufrieden sein. Natürlich ist niemand zufrieden, sondern er hat immer den Anreiz, man will mehr. Aber also mit dem, was er da geleistet hat, ist das eine gute erste Fahrkarte, die er abgeliefert hat. Ja, mal gucken, was da kommt.
War sein erstes TV-Turnier, war sein erstes Major-Turnier, nimmt 10.000 Pfund mit nach Hause, auch für ihn natürlich ein Riesenpreisgeld. Überhaupt keine Frage. Man hat ihm, glaube ich, einfach auch angemerkt, das, was er selber im Vorfeld immer sagt, ich komme aus einem anderen Sport, ich kenne das mit Publikum, der hat sich wohlgefühlt auf der Bühne, das war für ihn eine Situation, die er irgendwie kannte, wenn auch nicht aus der Sportart Darts und der hat das, finde ich, auch verdammt gut gehandelt und war auch dann in diesem engen Moment, der hat sich ja nochmal rangekämpft, lag 6-9 hinten, gewinnt dann diese drei Legs, wer sich schwer getan hat, war Mensur. Mensur hat das Match nicht zubekommen. Findest du nicht auch, dass Mensur bei seiner Wurfbewegung, also vor allem gegen Flo Hempel, ich fand es aber auch dann am Nachmittag gegen Joe Cullen, der hat zurzeit wieder wahnsinnig viel Bewegung in seinem Wurf. Er macht den großen Schritt auch dann beim letzten Dart nach vorne, wie man das ja von ihm kennt. Er hebt das Bein an. Eine Zeit lang war meiner Meinung nach war er viel ruhiger.
Ja, da war er aber auch irgendwie für sich allein unterwegs. Das ist eben das Emotionspaket Mensur. Er packt sich dann noch diese extra Druckgeschichten oben drauf, als ist er der Typ, der mit der großen Weltkugel hinkniet. Weißt du, diese eine Statue da, der irgendwie sich die ganze Last der Welt auf die Schulter nimmt. Und er hat so diese ganze Fankultur Österreich oben drauf gepackt und hat versucht. Und da kannst du kaum ein Ende finden. Er kam mit den Würfen nicht zu Ende. Er kam aus dem Rhythmus raus, hat den Körper immer mehr durchgestreckt, um Dinge zu kaschieren. Hat mal die 121 reingedonnert, völlig entspannt und die 121 fast mit auf die Schnauze fallen. Also das ist sich selber dermaßen unter Druck setzen, hat er vorher nicht gemacht, weil da hat er nur für sich selber wieder gezockt. Da war alles in Ordnung. Wäre jetzt diese Europameisterschaft in Ungarn gewesen, hätten wir ihn auch vielleicht nicht mit diesem verkrampften Körper oder mit diesem unbedingten Willen. Jeder muss im Triple sitzen, gesehen gesehen, sondern etwas entspannter gesehen, weil er ist ja gerade auf dem Weg hin, da hast du völlig recht. Er war jetzt wieder mit all dieser Last Österreich so bestmöglich vertreten zu wollen, wie es nur geht, weil die ihn ja sowieso alle irgendwie da vorne sehen, das hat man ja gesehen, das sind ja sehr treue Fans, das sind ja sehr auch von Menso überzeugt und er hat ja auch tolle Spiele schon abgeliefert, also da kann ich ihn schon verstehen, aber das war wieder so ein ganz bisschen dieser Schritt zurück aus der Comfortzone, da wo er gerade wieder angeknüpft hat, indem er ruhiger gespielt hat, konzentrierter die Dinger vorgegeben hat. Jetzt hat er so mit dem ganzen Körper, die rein versucht, rein zu jazzen und das hat manchmal eben nicht ganz gereicht. Und gerade diese super knappen Dinger waren auch wirklich schmerzhaft für ihn.
Ja.
Also
ja,
die Doppel,
wo fast, ja. Wir haben ja die ersten beiden Tage zusammen kommentiert, haben auch zusammen das Match von Gabriel Clemens kommentiert, dieses Aus gegen Damon Hatter. Wie hast du es so rückblickend jetzt nochmal erlebt? Ich meine, Gaga hat jetzt 3 Erstrunden aus nacheinander bei TV-Turnieren kassiert. Der ist erste Runde raus beim World Matchplay, erste Runde raus beim World Grand Prix, erste Runde raus bei den European Darts Championship. Und das sind natürlich gerade die Turniere, bei denen er selber auch darauf hofft, dass er endlich mal diesen nächsten Schritt geht. Hat er nicht geschafft. Und er sagt selber, klar, bei der Doppelquote, die er hatte, kannst du kein Match gewinnen. Dafür ist Damon Hatter einfach zu gut. Schon ärgerlich, das will ich damit sagen. Wir wissen ja alle, was Gaga spielen kann, aber er spielt das zumindest bislang noch nicht bei diesen großen Turnieren, wo er die Chance hat, sich auch dann in der Weltrangliste weiter nach vorne zu spielen, wo er die Chance hat, hohe Preisgelder einzutüten.
Ganz genau, das ist eben der Unterschied zwischen ihm und Florian Hempel, weil Florian Hempel, wie gesagt, keine Historie, Randa, den Sport neu angreifen und gut ist und Gaga aus der Szene, groß geworden mit Dart, ist er anders vorbelastet. Und warum er jetzt diesen Hemmschuh hat, jetzt gerade, wie du sagst, auf diesen europäischen Turnieren nicht ins Licht zu kommen, das kann nur Gaga beantworten. Wieso da die Qualifikation stehen, der hat sich alle erreicht, das sind ja große TV-Turniere, er ist immer da. Natürlich kann jetzt nicht der Anspruch sein, ständig in der ersten Runde rauszufliegen, das ist ganz klar, aber wann der Knoten endlich platzt, das kann man leider nicht irgendwie prognostizieren, weil bei dem einen klappt es gleich wie bei Flo Hempel, bei anderen dauert es wie bei Adam Gafflers 23 Turniere gespielt, 17 in Folge erste Runde verloren, trotzdem nie den Glauben an sich verloren und hier kommt er auch wunderbar in die zweite Runde gegen Gervin Price, auch noch wunderbar in dieses Match rein, also sie sehen anders beschieden. Ich glaube nur, Gaga hat selber so mittlerweile das Gefühl, dass da ein bisschen Stillstand ist bei ihm, dass er da neue Wege gehen muss, dass er da nochmal angreifen muss, weil wir haben noch ein langes Endprogramm dieses Jahr, da kann noch viel passieren.
Ja. Also, aber ich finde, der Vergleich von Gaga und Flo Hempel, der hinkt für mich, weil Flo Hempel jetzt gerade erst da ist, der hat jetzt mal einen guten Auftritt gehabt, das kann man, finde ich, mit Gagas letzten 2 Jahren nicht vergleichen. Der hatte ja auch seinen geilen Auftritt bei der WM und war Achtelfinale und schlägt Peter Wright bei der Weltmeisterschaft, also diese Turniere gab es auch schon und trotzdem wartet man gerade so irgendwie oder hofft vielleicht auch mit ihm auf diesen nächsten Entwicklungsschritt, weil er drauf und dran ist, dann auch wirklich Richtung Top 16 sich zu bewegen. Der hat diese Chance, in der kann es gerade irgendwie noch nicht umsetzen und das ist natürlich gerade logisch für ihn selbst auch frustrierend, hat er auch sofort danach gesagt, das war Mist und zu wenig Doppel getroffen, heißt für mich wieder ans Practice Board, ich werde arbeiten, ich lasse nicht nach. Ja, ist keine einfache Situation. Ich sehe es genau so. Zeit
für alle, ne? Für alle ist das keine einfache Situation, auch für gar nicht, ne?
Ja. Was sagt das Turnier, Shorty, über Michael van Gerwen aus? Ich meine, dieses Viertelfinale gegen Gervin Price war ein Wahnsinnsmatch. Price verliert dieses Ding mit einem 108er Average und einer 73% Doppelquote. Die beiden haben es sich gegeben, das war sensationell. Das war eines der besten Matches, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Der kombinierte Average ist der höchste seit 4,5 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Also UK Open 2017 gab es mal irgendwie so Peter Wright gegen Barney, als dann Peter irgendwie 110 spielte und Barney 108. Die waren dann kombiniert mit einem höheren Average unterwegs als Van Gerwen und Price. Das war ja eigentlich gefühlt, waren die ja permanent über 110 und irgendwie auch so um die 115. Also der Price kommt rein, gewinnt 4 der ersten 5 Legs und dann dreht das Van Gerwen andersrum. Also Es ist ja deshalb, finde ich, eine so wahnsinnig spannende Partie, nicht nur weil irgendwie die 1 gegen die 3 der Welt, sondern weil das beides so Platzhirsche sind, weil das beides so Alpha-Tierchen sind, die halt die Tour dominieren wollen, ne? Und keiner rückt auch nur ein Deut nach links oder nach rechts. Sie wollen es beide machen, aber es kann halt nur einer.
Ja, genau, das ist eben das Highlander-Game. Das ist das Highlander-Game, es kann nur einen geben, aber du hast völlig recht, die Brummschreie haben wir gehört, beide, jeder hatte seine Situation abgefeiert, weil sie auch beide hintereinander die 180er ins Board schmettern, ja, weil dieses unfassbar. Spiel eine Qualität hatte, die wir wirklich lange nicht gesehen haben, wo man auch dann einfach verzückt mitgeht und sich einfach nur freut, an diesem Spiel teilhaben zu dürfen. Und völlig richtig, diese beiden Alpha-Tiere, die sich da oben richtig ein nach dem anderen geben, mit einem top-fitten Michael van Gerwen, das war am Anfang des Tages. Und dann vergleichbar jetzt mit dem Final, Michael van Gerwen war in Schatten sozusagen, was noch übrig war. Aber er hat auch alle Kraft gebraucht, um Gerwen Price so zu dominieren. Bei dem, was du gerade da gesagt hast, 108er Average und 72er Doppelquote, ist ja einfach, wo ist da der Fehler? Da wird Gerwen Price in seinem Auto sitzen nach Hause und sagt, was habe ich denn eigentlich verkehrt gemacht? Was genau war denn da jetzt?
Er hatte einen Moment, wo er 32, genau, er hat diese 89 Punkte Rest, trifft die Triple 19, stellt sich damit also die Doppel 16 und hat diese zwei Chancen, die er nicht reinmacht, und das ist am Ende, ist das der Fehler. Also er macht einen Fehler oder halt zwei, weil es zwei Darts sind.
Das ist am Ende immer wieder krass, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, irgendwie spielen sie eine Dreiviertelstunde und am Ende sind es genau drei Darts, wo du den Decider siehst, diese drei Darts bringen ihn jetzt um. Das war's. Das merkt man, ne? Das fällt runter und dem Typen merkt es auch. Nein, genau jetzt kommt diese 45 oder diese 43 oder irgend sowas. Und dann hast du da alles am Ende nochmal so durchdacht und tatsächlich Dreiviertelstunde gezockt und drei Darts gingen in die Hose und das war's. Der Rest war voller Kampf auf Messerhöhe, auf Augenhöhe. Ne, aber da sind es dann drei Darts ganz klar zusammenfähigbar. Aber das war wirklich imposant, was Michael da hingekriegt hat. Das war wirklich stark, hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, in der Dynamik da mithalten zu können von Gerwen Price. Und der wundert sich jetzt auch, was hier gerade los ist. Erst Johnny Clayton mit diesem Wahnsinnsspiel gegen ihn, jetzt Michael van Gerwen mit diesem nächsten Wahnsinnsspiel gegen ihn, wo er selber doch so wirklich dominant und stark unterwegs ist. Ja, also auch für Gerwen Price dauert es wieder mal so ein bisschen für gute Momente zu sorgen.
Und es war, Shorty, genau so ein Spiel. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich vermisse Michael van Gerwen. War genau so ein Match, was ich irgendwie vermisst habe. Ja, weil er auch dann, wenn er gegen diese anderen Top-Spieler spielt, das hat schon eine besondere Rasanz und das hat eine besondere Intensität. Das ist schon echt unfucking, oder wie heißt das, fassbar.
Cool. Ich finde, man merkt das auch schnell. Ne? Man merkt es schnell, ist er drauf heute oder nicht? Man merkt es bei Michael schnell. Ist er drauf? Wehrt er sich? Ist er sofort da dran, die 180er zu kontern? Haut er selber einen 12er rein oder einen 11er zum Break? Dann weißt du in den ersten 5 Legs, alles klar, heute geht was. Ne? Heute ist er angriffslustig. Und bei den Jungs war es ganz klar. Bei 4-1 habe ich gesagt, okay, das Ergebnis stimmt noch nicht, da läuft nichts. Das geht so nicht. Das kann der van Gerwen nicht da lassen. Ja, bumm, 5-5. Ich sage, ja, da hat er Bock drauf. Das geht ab. Da läuft. Jetzt haben sie Spaß. Und dann war das so ein bisschen Gerwen Price, Johnny Clay. Modus. So, wir trainieren mal eine Runde und ihr macht einfach mit und ihr guckt euch das an. Und das war echt stark. Das hat viel, viel Spaß gemacht.
Und dann ist es das Halbfinale von van Gerwen gegen Nathan Aspinall. Du hast es eben schon gesagt, van Gerwen führt 7-1. Man ist sich eigentlich sicher, das Match ist längst gegessen, vor allem auf dem Niveau, auf dem van Gerwen da unterwegs ist. Wie willst du da 6 Legs holen? Und irgendwie in der Art und Weise, wie wir das so oft früher von ihm gesehen haben, in seiner Top-Zeit, er startet unglaublich gut, liegt 4-1 vorne, macht noch einen Break, 5-1, 6-1, dann ist er normalerweise ja weg. War diesmal nicht so. Aspinall kommt dran und holt sich noch ein Leg nach dem anderen und es geht auch da in den Decider. Dann gewinnt van Gerwen das Ding und er spielt ein tolles Entscheidungsleg. Ich habe mich irgendwie gefragt, ich meine, van Gerwen ist der erfahrenste Spieler, was so einen Turniertag betrifft. Der hat die meisten mit Abstand, die meisten European Tour Turniere gewonnen, da gibt es sogar 4 Matches. Er hat dieses Turnier schon 4-mal gewonnen. Es gibt keinen, der mehr Erfahrung hat, so einen Tag zu überstehen, auch irgendwie durch das Finale durchzukommen. Und trotzdem geht ihm so die Luft aus. Ist es das Zeichen dafür, dass er einfach noch nicht die Klasse früherer Tage hat? Oder war das einfach zu intensiv, zwei solcher Matches zu bestehen und da durchzukommen und da geht's einfach auch dann nicht mehr.
Wir reden ja auch von 40 Legs mit einem Schnitt um die 100 Punkte, wo kaum irgendwie Platz für Fehler war, wo ständig mentaler Druck war, volles Rohr. Die 7-1-Führung gibst du nicht weg, weil es dir gut geht gerade in dieser Partie. Weil du über Schwachsinn nachdenkst, weil du dich ablenken lässt von irgendeinem Blödsinn, der dir durch die Birne geht, vielleicht schon für das nächste Match. Ja, das, normalerweise hätte er eben von Match zu Match das Ding durchgehämmert und hätte das 10-1 oder 11-1 an die Wand genagelt und wer hätte sich aufs Finale vorbereitet. Aber das hat er nicht hinbekommen, weil Michael... du hast völlig recht, der erfahrenste Typ in dieser ganzen Quadra, die da noch am Board war, aber er ist einfach aus dem Rhythmus gerutscht, ist von der Fitness her einfach nicht mehr so easy peasy die Dinger durchzustehen, gerade mit diesem langen Spielen. Er hat ja nicht eine kurze Partie da hinbekommen, er hat ja wirklich viel lang kämpfen müssen, war der Tank schnell alle.
Ich meine, dass an so einem Tag man am Ende ein Match spielt, wo du nicht mehr dein Topspiel abrufen kannst, das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Was ja schon erstaunlich ist, dass er eine 22% Doppelquote hat. Das ist also dann auch nicht mehr sein B-Game, das er abrufen kann. Ja. Das ist ja eine Klasse schlechter. Ne? Also er kriegt es nicht mehr hin, zumindest so einen Standard zu spielen, wo er einfach weiß, okay, damit werde ich wahrscheinlich mich durchsurfen, da komme ich irgendwie durch. Dann mache ich noch so ein, zwei Big Points und dann habe ich das und dann bin ich im Ziel. Ne? So wie der ja früher auch viele Matches dann noch gewonnen hat. Genau. Das schafft er gerade offenbar noch nicht. Er ist auf einem guten Weg, aber er ist noch nicht da, wo er mal war.
Nein, aber das ist ja halt auch das, was ihn dann weiter antreibt. Ne? Er will ja besser sein als das, was er war. Wie er ja gesagt hat, was soll ich mit der Schale für den zweiten Platz, interessiert mich alles nicht. Das sind alles die Züge und die Themen, die Phil Taylor gesagt hat. Ne? Also, dass er unter dieser Knute seines Vaters stand, ja, was ist mit morgen? Ja, was interessiert mich dein Erfolg von gestern? Ne? Sieh zu, das, was du morgen hinbekommst. Und vielleicht hat sich das Michael van Gerben auch auf die Fahne wieder geschrieben, ich will nicht Zweiter sein, ich will Erster sein. Und das hier ist alles doof, alles blöd, ich will Erster sein. Manche brauchen diesen ganz krassen Cut, um irgendwie überhaupt diesen Ehrgeiz zu entwickeln, der Beste der Welt sein zu wollen oder eben jetzt der Beste Europas in diesem Sinne sein zu wollen. Und dann bist du halt auch ganz, ganz schnell mal auf der Seite, dass du dir selbst im Weg stehst, weil du dir einfach zu viel abverlangst und das nicht produzieren kannst und das dann nicht mit dir in Einklang bringst. Und dann sind wir wieder bei der Hochkonzentrationssport-Darts und dann kriegst du deine mentalen kleinen Wehwehchen, die dir nur eine kleine Falle stellen müssen und du kriegst dieses Finale nicht mehr eingeholt, du kriegst es nicht mehr auf deine Seite gezogen. Und das ist Michael im Finale passiert. Da ist ein, zwei Fehler rausgerutscht, 3 Minuten aus der Konzentration raus und das Finale, du strampelst dich nochmal 20 Minuten ab, aber du kommst einfach nicht mehr ran, weil der andere konstant dominant ist und genau weiß, wenn ich jetzt den Daumen drauf halte, dann habe ich ihn. Und da wollten sie ja alle hin, das haben sie jahrelang geübt, jahrelang trainiert und das hat Rob Cross dann eher mit seiner Erfahrung zu Ende gebracht, statt Michael mit seiner größeren. Ja. So ist es manchmal.
Ja, und Rob Cross, also wirklich, ist schön zu sehen, wie sehr das die Jungs berührt, ne? Also, und das ist ein wichtiger Sieg für ihn. Der tut ihm echt verdammt gut. Das ist ja auch einer, der, finde ich, oft in der Kritik steht, weil er natürlich immer daran gemessen wird, dass er ein Weltmeister ist und dass er das World Matchplay gewonnen hat. Und man fragt sich, mein Gott, warum ist der eigentlich immer noch Top 4 gewesen? Der war ja Top 4 und wäre jetzt fast die 24. Also das ist auch dann, so schnell der nach vorne gestürmt ist und so schnell der in den Top 10 war, so schnell ist der auch fast wieder raus aus den Top 20. Das geht dann auch ratzfatz.
Ja, genau, das ist ja immer das Damoklesschwert. Wenn du nur ein Highlight in deinem Jahr hast oder irgendwo zwischen 10 und 20 rumhängst in den Plätzen, dann ist entweder Sekt oder Selter. Sehen wir ja dann auch bei vielen anderen Spielern, die dann eben ein Highlight im Jahr verpassen, weil sie eben nicht die Tagesform haben oder sonst was und dann fliegen dir halt 50.000 um die Ohren und die nächsten Einladungen um die Ohren und. Das ist immer wieder zu beobachten. Also schon eine absolute Höchstleistung von Rob Cross. Wirklich beeindruckend.
Ja. Das nächste Turnier werden die World Series Darts Finals sein in Amsterdam. Ist übernächstes Wochenende live auf The Zone natürlich ein 3-Tages-Turnier. Amsterdam heißt, man hat auch seitens der PDC sich dann 4 Niederländer rausgepickt, die eine Wildcard sozusagen bekommen oder die einfach eine Einladung erhalten haben. Und einige haben gedacht, ach komm, vielleicht ja nochmal eine Chance, Raymond van Barneveld so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Das hat die PDC anders empfunden. Die haben einfach gesagt, wir schauen auf die Rangliste und nehmen die besten 4 nach Michael van Gerven und laden diese dazu ein. ist ja, der richtige genau Entscheidung, glaube ich. Ne?
Ja, ist genau das, was sie auch machen müssen. Sie müssen jetzt von den alten Sachen ablassen, sie müssen jetzt alte Statuen in Ruhe lassen und sie nicht nochmal zwingen zu glänzen, sondern die neuen Leute zum Glänzen bringen. Und das sind so Typen wie Danny Noppert, wie Jeffrey Deswan, wie Dirk van Dijvenbode und auch, den anderen würde ich ja jetzt nicht verpennen.
Jermaine Vatimena?
Jermaine Vatimena, ganz ja. Genau. Das sind so die Leute, die es auch jetzt verdient haben. Die sind auch lange auf der Tour, die haben viel Zeit und Geld investiert. Die sind jetzt auch mal einfach dran, mit der Wildcard bedacht zu werden, ja.
Danny Noppert spielt, finde ich, auch wirklich das nächste richtig gute Turnier. Spielt der eine tolle Qualität, genau. Und der geht nur raus, weil Espinel so unglaublich gut im Viertelfinale unterwegs ist und auch dieses enge Match gewinnen kann. Du, Raymond van Barneveld, jetzt werden wir den bei der WM ja wahrscheinlich sehen. Ich habe mir irgendwie jetzt auch gerade, weil diese Thematik nochmal aufkam, die Frage gestellt, ist das eigentlich jetzt das Comeback gewesen, das Barney sich erhofft hat? Oder glaubt er jetzt nochmal ein WM-Halbfinale zu spielen? Davon scheint er ja ganz schön weit weg zu sein. Und er spürt ja vor allem auch, dieser Touralltag ist brutal. Da sind viele junge Spieler, die einfach richtig, richtig gut sind.
Und es ist bedeutend schwieriger, jetzt die Tour darzustellen, als in der vorherigen Zeit, in der er sie miterlebt hat. Jetzt mit all diesen Veränderungen, mit diesen Testereien, mit diesen Einschließen im Zimmer, mit diesen Masken, mit diesen ganzen Bewegungen hin und her. Du kannst nicht mehr frei, fröhlich mal eben abends ins Restaurant gehen. Alles muss angemeldet sein, eine riesen Logistik dahinter. Und dann der Comeback-Versuch, ja, der relativ leise vonstatten geht und auch kaum hinterfragt wird. Es gibt kaum Interviews nach den Ergebnissen nach dem Player Championship Spielen, hier großes Interview mit Raymond, wie hast du es empfunden, wieso bist du nicht oder was, wie sind deine Pläne, irgendwie findet dieses Comeback eigentlich sehr, sehr leise statt. Da wird diese Veränderung in der Rangliste gerade wirklich viel Aufmerksamkeit zieht, weil wir über Leute aus Positionen weit über 100 sprechen, die in der Lage sind, weit über 100 Average zu spielen auf einmal. Und das ist brutal interessanter, als ob Barney es nochmal schafft, jetzt irgendwie Standards zu setzen. Das scheint irgendwie so sekundär zu laufen. Und ich könnte mich jetzt auch nicht dran erinnern, in den letzten 3-4 Monaten gehört zu haben, waren die kolossal großartig hier, da, dort hinaus. Da war irgendwie nicht viel los.
Das Einzige, was ich von ihm lese, sind irgendwelche so eine Art Exhibitions oder dass er irgendwie halt neben der Profi-Szene sozusagen versucht, einfach ein bisschen Kohle einzuholen, was ja auch sein gutes Recht ist. Aber das sind nicht die großen Erfolge. Du, weil du das gerade nochmal sagst, auch Spieler außerhalb der Top 100, das war diesmal schon ein bisschen komisch bei den European Darts Championship, und dann können wir, glaube ich, auch das Thema EDC abschließen, dass wir viele Spieler hatten, die wir auch teilweise wirklich zum ersten Mal im TV gesehen haben. Ja. Von Levi Williams aus Wales, 19 Jahre alt, William Borland, 19 Jahre alt, Adam Gavlas, 19 Jahre alt, die jetzt irgendwie auch bei den European Darts Championship so viel Preisgeld gewonnen haben, weil sie ein einziges Match gewonnen haben. So viel haben sie im ganzen Jahr nicht eingespielt. Irgendwie passt das nicht. Das ist mir zu oft passiert. Gut, auf der anderen Seite aus deutscher Sicht sagen wir, klar, super, Flo Hempel hat das hinbekommen, und ich finde auch so, der hat so seine Chance echt genutzt und der hat diese Erfahrung genutzt. Aber das ist schon ein hochdotiertes Turnier, was wir hier haben. Diese EDC sind echt mit 500.000 Preisgeld eine ganz schön wichtige Veranstaltung. Und wenn dann irgendwie ein Johnny Clayton fehlt und Dimitri Vandenberg fehlt und Chizzy fehlt und Gary Anderson fehlt, ist das schon erstaunlich, ne?
Fühlt sich komisch an. Erstaunlich. Ja, definitiv. Für diese Jungs wird es sich nächstes Jahr auszahlen oder übernächstes Jahr, wenn sie nichts zu verteidigen haben bei dieser Veranstaltung dann. Aber nein, du hast völlig recht. Also diese Quali ist total kurios gelaufen. Das war Ungarn und Gibraltar als Qualifikationsturniere für diese Nummer. Beide gewinnt Gerben und geht hier aber dann doch als Erster aus dem Viertelfinale raus. Also von daher ist nichts sicher, wie du an diese EDC rankommst, dass Typen wie Adam Smith-Neal da auf einmal in Anspruch stellen, 6-5 irgendwie ein Spiel sogar eng hingestalten können, zeigt einfach nur darüber, dass irgendwie die Jungs die Angst vor der Bühne verloren haben. Also ich fand, selbst dieses Spiel von Adam Smith-Neal war tatsächlich spannend. Also es hätte auch in die andere Richtung ausschlagen können. Aber dann setzte sich halt die Routine durch, weil wir dann wieder von Leg Nummer 11 reden. Das ist also schon diese Strecke, die die Jungs brauchen, um sich dann auch der Qualität über durchzusetzen. Deswegen, wenn wir vom Best of Five reden, kommt meistens diese Überraschungshit hin, wie Adam Smith-Neal, der das Ding dann 3-2 gewinnen würde. Ja. Aber über die lange Strecke setzt sich halt dann doch ein bisschen die Qualität durch. Aber du hast recht, wir hatten drei sehr, sehr junge Kerls mit 19 Jahren dabei, die sich doch ordentlich verkauft haben. Also muss man schon sagen.
Ja, das meine ich auch gar nicht. Auch
super unterwegs.
Hm? Ja, das kann, klar, das, so kann man auch argumentieren und kann einfach sagen, komm, dann ist das vielleicht sogar echt eine Möglichkeit für unbekanntere Spieler, hier ein großes Ergebnis einzuholen. Auch Adam Smith-Neal, die Nummer 136 der Welt, der da auf James Wade trifft und das Ding dann knapp mit 5-6 verliert. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das die richtige Strategie ist, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, sind das alles Notlösungen und man reagiert auf eine Situation und hat dann auch gesagt, wir lassen es bei zwei Turnieren, wir machen kein weiteres Qualifikationsturnier und es ist einfach jetzt so, wie es ist und ja, Haken hinter, Turnier hat stattgefunden, jeder hatte die gleiche Chance, das ist auch klar, sich zu qualifizieren. Die einen haben es geschafft und einige wenige Topspieler haben es dann leider einfach auch nicht geschafft. Diese Tage sind ja immer lang, ne, EDC. Es ist jetzt auch gerade hier das Wochenende mit Doppelschichten, das sind ja immer diese 8 Stunden und ich bin nicht vor 2 Uhr im Bett und das waren vor allem die Tage, als das Wetter so geil war hier in Bayern.
Ja, ja, ich bin so enttäuscht gewesen, je näher ich dem Norden kam, je dunkler wurde es. Also ich war ja auch 2 Tage da, schönste Sonnenschein, habe den Vormittag immer schön auf dem Balkon gesessen da und die Sonne genossen, fand das wirklich sehr super und hier im Norden, es hat 2 Tage nur durchgeregnet und heute war es dann so Nieselregen, also nee, war nicht schön. Nee, ja. War doof.
Shorty Schleifstein-Seiler hat selten so wenig über seine Bahnfahrt erzählt wie an diesem Wochenende.
Ich habe ein Foto gepostet oder vielmehr 2.
Weil, ich sehe alles. Ich sehe alles.
Das war der Wahnsinn. Da habe ich gedacht, jetzt fällt mir nachher aus der Tasche. Also das ging gar nicht. Du sitzt da so gepflichtet 3,5 Stunden schon in der Kiste drin, in dem schnellsten Personenzug Deutschlands und denkst dir, naja gut, dann kommt ja bald der nächste Bahnhof, gibt ja gerade ordentlich Gas und du guckst so rechts aus dem Fenster raus und dann überholt dich so ein Güterzug. Überholt dich einfach und schnattert an dir vorbei und du denkst, okay, was ist hier los? Haben wir Rinder auf der Fahrbahn oder was? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch in dem schnellsten Zug. Das gibt's doch überhaupt nicht. Dann habe ich nur überlegt, also ob ich mich jetzt nächstes Mal als Paket verschicken soll oder als Gefahrgut oder großes Sperrgut oder was weiß ich was. Weil, nichts wird schneller transportiert auf dieser Erde wie Pakete zurzeit. Ey, was da los sein muss bei der Logistikbranche in Germany, ist die Hölle. Also nicht mal der ICE hält mit. Also da musst du hier fragen, ey, wo kriege ich da ein Ticket her, liebe Deutsche Bahn? Könnt ihr gerne mal ein paar Vorschläge senden. Ey.
Du kannst nicht immer Erster sein.
Ja, genau. Da fällt dir natürlich nichts so ein, weil dann bist du tatsächlich on time in Bremen. Ja? Denkst dir, klasse, jetzt gehe ich rüber, genau 3 Gleise, steige in die Nordwestbahn ein, das ist ja so ein Subunternehmer von der ganzen großen Deutsche Bahn und zisch mal eben in 5 Minuten bis zu meinem Bahnhof und laufe dann noch 300 Meter nach Hause. Natürlich ist ja Freimarkt, sind ungefähr gefühlt 1 Milliarde Leute auf dem Bahnhof, weil direkt hinterm Bahnhof in Bremen ist der große Freimarkt, eine Kirmes. Der ist ja Freimarkt ist aufgebaut. Also sind tonnenweise Leute unterwegs an diesem Samstagmittag oder Nachmittag. Ich verschreck mich volles Rohr, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich da durchkommen soll in diesen 5 Minuten. Schaffe das aber ganz heldenhaft und heroisch, nur um dann wieder zu erfahren, dass natürlich irgendeine Störung wieder vorliegt und diese Bahn, die ich dann hätte nehmen können, 14 Minuten später kommt. 14 Minuten später steht immer noch derselbe Zug und blockiert dieses Gleis. Das heißt, meine Bahn wird erstmal lecker gestrichen. Bin ich also runter und habe gesagt, wisst ihr was, 2 Mittelfinger für euch, ich fahre jetzt mit dem Taxi nach Hause. Statt 2,85 Euro habe ich also 29,80 Euro bezahlt, damit ich nach Hause komme. Also danke, Hut ab, mal wieder Nordwestbahn, Deutsche Bahn. Ihr seid einfach grandios. Grandios.
Was soll ich dazu sagen? So ist das Leben manchmal. Du, ich fahre ja nachts nach Hause, ich muss durch 3 Tunnel durch, ne? Auf dem Weg nach Hause. Am Freitagabend stecke ich drin, weil wieder irgendwie eine Höhenkontrolle. Halbe Stunde stehst du um 0.45 Uhr, stehst du eine halbe Stunde schön nachts auf der Autobahn. Am nächsten Abend ist der nächste Tunnel gesperrt. Aber ich habe gar keinen Bock, mich zu beklagen. Nee. Das passiert.
Ich habe mich nicht beklagt, ich habe nur gesagt, Daumen hoch.
Doch, also, du hast dich beklagt. Ich habe das so verstanden. Ja, das war eine Klage.
Güterzug überholt, dann beklage ich mich. Dann ist Feierabend.
Was steht denn bei dir an, Shorty, in der nächsten Woche?
Ja, in der nächsten Woche geht es jetzt einfach erstmal weiter mit, tatsächlich mit dem Shorty Merch Shop geht es weiter. Dann geht es nämlich los. Ja, die DSV hat Ende nächsten Monats ein großes Turnier. Wir müssen Pokale zusammenstellen. Wir sind da wirklich viel beschäftigt und das macht einen Höllenspaß. Dann kommen neue Produkte, müssen rein in das in diesen Shop da. Also ich bin ja immer noch weiter versucht, mich breiter aufzustellen. Und nebenbei wird eben weiter Dart gespielt, was mir immer mehr Spaß macht. Aber ich bin immer noch dabei, diese Minuten zu strecken, die Minuten zu ziehen. Ich bin immer noch unter 30 Minuten, die ich in Ruhe Dart spielen kann. Okay. Ansonsten ist weiterhin Reha rumtoben, machen und tun und hoffentlich ein bisschen besseres Wetter.
Aber sag mal, wenn du jetzt da trainierst, trainierst du mit App? Kannst du sagen, ich spiele jetzt irgendwie auf diese und diese Legs, spiele ich den Average oder bist du noch in so einer Phase, wo du letztlich einfach ein bisschen spielst, 20 Minuten?
Genau, ich lebe 20 Minuten spiele oder 30 Minuten spiele ich meine Trainingsspiele für mich ab. Ich benutze keine Apps, mache da noch nicht viel mit rum, weil, wie gesagt, ich will mich auch nicht unter Druck setzen, weil ich bin ja auch so ein Gefühlsspieler. Wenn ich meine, ich fühle mich gut, ich bin konkurrenzfähig, ich lege los, dann ist mir das egal, ob da eine 83 steht, eine 86 oder eine 88 am Ende. Das entscheidet dann immer auch das Spiel an sich. Wenn man gut drauf ist und mithalten kann, dann kann man auch mal das Tempo von einem Gegner mitgehen. Da ist mir dann egal, ob ich vorher ein halbes Jahr lang immer nur 88 schaffe und dann in diesem Spiel eine 93 brauche. Wenn ich es dann hinbekomme, bekomme ich es hin, wenn nicht, dann nicht. Ja, ich mache mir da keinen weiteren Druck von außen machen. Ich habe mich nie mit diesen Dingen anfreunden können, irgendwelche Averages über meine Empfinden beim Dart zu stellen. Ich bin da eher der Gefühlsmensch und sage, jo, läuft, dann läuft's. Und der Rest ist mir dann eigentlich egal.
Ja, ich schaue gerade schon auf die Uhr. Es ist 0.25 Uhr, ich muss morgen früh raus. Ich werde die Bahn um 8 Uhr nehmen. Du, und apropos Bahn, wir reden so oft hier über die Deutsche Bahn. Ja. Ich habe mir ein Ticket, ich fahre morgen nach Köln, ich habe mir ein Ticket für 30 Euro gekauft und das Angebot der Deutschen Bahn bekommen, für einen Aufpreis von 9,90 Euro ein Erste-Klasse-Ticket zu bekommen.
Oh.
Und ich finde, das ist mal echt ein kundenfreundliches Angebot. Das ist echt ein Schnapp.
Ja, klar. Das würde ich mal nicht unbedingt entgehen lassen. Also ich habe ja auch nichts, wie gesagt, dagegen, dass sie mir was vergünstiger anbieten. Sie sollen mir nur die Telefonnummer von dem Güterzug geben. Dann mache ich mir den zu meinem persönlichen Zirkuszug und nagel durch Deutschland. Nein, also die Bahn ist einfach selbst mit dem Streckennetz, mit diesem Ding, ist eine kolossale Veranstaltung. Das ist ja auch nicht alles schlecht, was läuft. Es ist nur so, dass man sich vorkommt wie so ein Trüffelschweinchen, weil man halt ständig auf irgendwelche Fehler trifft. Das ist ja das Problem. Aber es ist ein riesen Ding. Die Bahn ist nicht eine 0815-Nummer. Das ist ein riesen AG, also ein riesen Laden. Aber da kann halt nicht immer alles richtig laufen. Das nimmt man ja auch hin. Aber manche Dinge sind halt wirklich hanebüchen oder haarsträubend, ja. Also, und manche sind halt irgendwie kaum nachvollziehbar. Aber es ist nicht so, dass ich sage, nie wieder Bahn, ne? Also das hörst du ja von mir auch nicht. Ich nehme es ja weiterhin das Angebot wahr. Das ist ja alles soweit in Ordnung. Nur es kann doch, manche Dinge müssen doch einfach nicht an laufendem Band passieren. Aber sie passieren dann immer wieder. Und das ist ja auch mittlerweile schon fast wie eine Sitcom. Wie war denn deine Bahnfahrt? Oh ja, warte, ich habe das und das erlebt. Weil, ne, du erwartest ja mittlerweile auch das, was du erlebt, wenn du einfach so nach Hause fährst, ja, dann war es ja nichts anderes als stinklangweilig.
Meine, wir haben schon oft über Visualisierung gesprochen. Du visualisierst Bahnprobleme und ich glaube, dass das irgendwann im Alter wird das so laufen, dass du nämlich so einer bist, der, also ne, jetzt gerade erlebst du das und sagst zu Hause, verrückter Tag, wieder Probleme mit der Bahn gehabt. In 10, 15 Jahren, 100 pro hängst du am Rechner und schreibst die E-Mail an den Deutsche Bahnkontakt und dann kommt die Beschwerde.
Grumpy Old Man, ich freue mich drauf. Alter, ich freue mich drauf. Ich werde so einen richtig schönen Schlapphut haben und dann werde ich einen Stock haben und dann werde ich nur immer mit, ich hol die Bahn, komm rüber. Hey, gibt's dann schön einen auf den Hintern gezwiebelt. Yo, yo, das wird richtig wild werden. Der Ostfriese, oh Grumpy Old Man.
Oh Mann. Shorty, ich muss nach Hause, ich muss ins Bett.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen.
Ja.
Weil du hast ja noch eine Stunde.
Ich habe noch ein Stündchen zu fahren, das stimmt. Und werde trotzdem zwar müde, aber einigermaßen glücklich nach Hause fahren, weil mir auch die European Darts Championship echt Spaß gemacht haben. Also heute Nachmittag, definitiv, diese ersten beiden Partien, das war übrigens echt, das waren so Matches, wie man sie nicht oft kommentiert. Also wo du echt auch weißt und realisierst, ey, fuck, das ist sehr besonders, was hier gerade passiert. Das ist schon cool, ne?
Ja. Immer wieder schön, wie die Jungs einen doch überraschen, ne? Wie man die ganze Zeit so danach lechzt und drauf wartet. Wir haben am Donnerstag noch gesagt, Mann, du, da sind aber so ein paar Sachen, die dann verbesserungswürdig sind da. Und jetzt am Sonntag hast du völlig recht. Die ersten beiden Spiele waren einfach großartig, ja. Also die haben wieder Bock auf mehr gemacht, ja.
Du, mir fällt jetzt gerade noch ein, ich hatte ja letzte Woche diese These mit Darts ist das Spiel der Fehler angerissen.
Ja, richtig.
Und ich musste echt lachen, weil ich zunächst, du hattest ja aufgerufen um Zuschriften und sag eure Meinung dazu. Und da kam erstmal gar nichts. Nullinger. Und dann habe ich ja nochmal so einen Post auf Instagram rausgehauen. Und dann ist es eigentlich losgegangen. Und ich finde es schön, es ist echt so eine kleine Diskussion entfacht. Und viele von euch zu Hause sind zum Nachdenken angeregt worden und überlegen, was da dran ist, ob da überhaupt was dran ist und was das zur Folge hat. Also viele haben das auch gleich in ihr Training mit eingebaut, nach dem Motto, ich muss die Fehler einfach akzeptieren, die gehören mit dazu. Der Fehler ist ein Teil deines Erfolgs. Wenn du ja da hinkommst, da kommst du ja wahnsinnig gut vorwärts. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, das kann ich hier schon mal sagen, auch das auch mich immer weiter beschäftigt und das mich auch weiter anregt, in diesem Thema so ein bisschen weiter mich zu informieren. Und ich lese gerade echt ein ganz spannendes Buch dazu, wo gut beschrieben wird, was es heißt, Fehler zu akzeptieren und in sein Leben zu integrieren und daran auch zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Eben genau dadurch, weil ich Fehler begehe. Und das ist eigentlich was ganz Cooles, weil nur deshalb kann ich mich ja auch weiterentwickeln. Also ne, dieses negativ Besetzte eines Fehlers eigentlich aus dem Gehirn zu löschen, ist wahnsinnig schwer, weil bei uns Fehler immer schlecht sind und negativ sind. Wir müssen eigentlich dahin kommen zu sagen, ey, geil, das war ein Fehler und ich lerne draus. Ich habe echt wieder was gelernt. Wie cool ist denn das?
It's a funny old game, ne?
It's a funny old game.
Das ist unfassbar, was sich dieses Spiel nicht schon an Nachrichten und an Nachdenken gekostet hat, oder? In welche Richtung dieses funny old game dich schon hat denken lassen? Wie viele Kilometer laufen die? Wie viele Darts werfen die? Was? Weißt du, du kommst ja, und je mehr du dich mit dem Sport beschäftigst, du bist ja ein Early Bird. Ich meine, wir sind jetzt fast bei 2 Jahrzehnten, das ist ja nicht mehr weit hin. Ist dieser Sport quasi präsent in deinem Leben. Und er schafft es nach 2 Jahrzehnten, dich nochmal voll in Anspruch zu nehmen, in eine andere Denkweise, nochmal voll mitzunehmen. Wieso ist der eigentlich so fesselnd, dieser Sport? Weil wir gegen unsere Fehler kämpfen. Wir versuchen, Perfektionismus hinzukriegen mit neuen Darts. Und das geht nicht. Das ist dasselbe, diese Jagd nach Perfektionismus mit diesem Einlochen beim Golf mit dem einen Schlag. Da, wenn diese Position mal da ist, dass du nur 147 Meter schießen musst oder sowas. Und dann diese Hole-in-One-Geschichte. Und die passiert ja auch nicht jedem. Aber es könnte ja jedem passieren. Und das ist dieser Reiz ist dabei. Und jetzt fängst du nach 20 Jahren noch mal vollkommen in die neue Richtung anzudenken über diesen Sport Dart, weil er hat sich immer noch mehr weiter beschäftigt und das ist eine Sportart oder eine Sache in dieser Sportart, die mich absolut fasziniert. Wie viele Leute in komplett andere Richtungen über dieses funny old game nachdenken und da Parallelen ziehen können und sowas, das ist einfach spannend.
Ist total spannend, weil du das ja auch so wunderbar ins Leben übertragen kannst. Und ich finde es deshalb so schön, weil ich merke, das Spiel, das eigentlich so simpel ist. Und wenn du es kennenlernst, denkst du ja, gut, die stehen da irgendwie 2 Meter und ein paar zerquetschte vorm Board und werfen kleine Pfeile auf kleine Ziele. Dass da so viel mehr hintersteckt, das erahnst du anfangs überhaupt nicht. Ne? Und wenn du das aufzeigst, guckst du in staunende Gesichter und die denken, ey, wie geil ist denn das bitte? Ne? Das ist ja verrückt.
Wenn man
wie,
das hinbekommt. Ne? Ne?
Ja, das ist echt cool.
Also man bekommt es ja hin, mit Spannung darüber zu reden und die Leute zu fesseln und dann ploppen die Fragen wirklich auf wie bei Kleinkindern. Aber wieso? Aber wieso? Aber wieso? Ja, und dann geht es irgendwann an so einen Punkt, wo du sagst, so, und jetzt schaltet der Erklärer mal ab und sagt, jetzt geht's ans Erleben, weil es fordert dich ja körperlich nicht. Es bringt dich ja nicht an irgendwelche Leistungsgrenzen. Du kannst da ja eine Stunde stehen und dieses blöde Spiel ausprobieren. Und dann packt dich der Ehrgeiz. Mensch, das muss doch, das geht doch. Und dann bist du schon da. Schon bist du einmal berührt, für immer verführt. Ja. Weißt du, das hat dieser Sport mit mir gemacht. Und deswegen habe ich eine Melodie in der Stimme und eine Leidenschaft, die mich sofort packt. Ich bin immer sofort auf 200 Sachen und versuche mein Gegenüber davon zu überzeugen, was da hast du ein großartiges Funny Old Game. Ist.
Ja.
Wie groß dieses Spiel ist.
Ja.
Unglaublich.
Ja. Das sind doch schöne Gedanken, mit denen wir euch hier, glaube ich, entlassen können und mit denen wir euch eine schöne Woche wünschen können. Haltet die Öhrchen steif und genießt die Woche. Wir hören uns dann mit Folge 81. Wird vielleicht nochmal eine Folge werden, Shorty, wo wir mal so, das wird ja eine turnierfreie Woche eigentlich sein, auch wenn wir jetzt, wir haben ja heute Dienstag, da ihr uns hört, und gestern waren ja auch nochmal Qualifikationsturniere, darauf kommen wir natürlich nächste Woche zu sprechen, von denen wissen wir jetzt am Sonntagabend oder Sonntagnacht noch nichts, aber das wird dann Thema sein in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine ganz tolle Nacht.
Ebenfalls,
komm gut nach Hause. Und jetzt ab ins Bett.
Tschüss. Jawohl. Ciao.
Tschüss.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.